Beim Lesen der letzten Kapitel der Offenbarung spürt man, dass hier ein anderer Horizont aufreißt. Die ganze Schöpfung ist erneuert, Leid und Tod sind verschwunden, und Gottes ewiger Plan kommt sichtbar zum Ziel. Was heute noch zerrissen, unvollkommen und von Kämpfen geprägt ist, erscheint dort als vollendete Gemeinschaft mit Gott, in einem neuen Himmel und auf einer neuen Erde. Dieser Blick nach vorne will nicht unsere Neugier auf Zukunftsdetails stillen, sondern uns helfen zu verstehen, was Gott mit den Zeitaltern der Geschichte verfolgt und wie unser heutiges Leben in seinen ewigen Plan hineinpasst. Gottes Heilszeiten führen zu seinem ewigen Ziel. Wenn die Schrift von den Heilszeiten spricht, betrachtet sie die Geschichte nicht als lose Folge menschlicher Epochen, sondern als den langen, geduldigen Weg Gottes mit seinem Volk. Von Adam bis Mose, von Mose bis Christus, von der ersten Ankunft des Herrn bis zu seiner Wiederkunft und hinein in das tausendjährige Königreich spannt sich ein einziger Bogen. In jeder dieser Phasen greift Gott nicht nur ordnend in die äußeren Verhältnisse ein, er bildet innerlich Menschen, die ihn kennen, ihm vertrauen und ihm gemeinsam widerspiegeln. So sind die Erzväter keine romantischen Gestalten einer fernen Frühzeit, sondern die ersten Träger eines Glaubens, der inmitten von Tod und Vergänglichkeit nach dem zukünftigen Ausschau hält, Adam als Bild des Kommenden, Abraham als Empfänger der Verheißung, Mose als Diener des Hauses Gottes. Zu ihnen heißt es, aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Schon hier richtet Gott die Herzen auf einen anderen aus, dessen Gestalt erst viel später offenbar wird. Jerusalem mit all ihrer Freude als gemeinsamen Anteil an Gottes ewiger Errettung. Der Sohn in diesem Vers ist der Gläubige, der im neuen Jerusalem wohnen wird. Die Söhne Gottes im neuen Jerusalem sind die Bestandteile des neuen Jerusalem. Mit Israel unter dem Gesetz und mit der Gemeinde unter der Gnade vertieft Gott seine Arbeit. Das Gesetz legt offen, wie tief die Entfremdung des Menschen ist, die Gnade in Christus bringt die Wirklichkeit des neuen Lebens hervor. Paulus fasst dieses große Panorama, das die ganzen Zeitalter umfasst, in einem Satz zusammen, und alle zu erleuchten, damit sie sehen, was die Ökonomie des Geheimnisses ist, das die ganzen Zeitalter hindurch in Gott verborgen gewesen ist, der alle Dinge erschaffen hat, nach dem ewigen Vorsatz, den er in Christus Jesus, unserem Herrn, gefasst hat. Gottes ewiger Vorsatz ist nicht eine abstrakte Idee, sondern das Ziel, sich selbst in einer reifen, gemeinschaftlichen Ausdrucksform, einer Frau, auszudrücken, die ihn liebt, versteht und mit ihm eins ist. Jede Heilszeit trägt etwas zu dieser Reifung bei, die Erzväter lernen Vertrauen, Israel lernt Heiligkeit und Gottesfurcht, die Gemeinde erfährt Sohnschaft und geistliche Gemeinschaft, die Heiligen im tausendjährigen Königreich werden in Gerechtigkeit und Herrschaft erzogen. Selbst wo Menschen widerstehen, wo sie Gottes Wege missverstehen oder ihn betrüben, fällt er seinen Vorsatz nicht. Er setzt fort, was in einer Zeit nicht vollendet wurde, in der nächsten. Für das persönliche Glaubensleben liegt in dieser Sicht der Zeitalter eine stille, aber starke Ermutigung. Kein Abschnitt unseres Lebens steht isoliert, keine Erfahrung bleibt ohne Zusammenhang. Was heute unvollendet und bruchstückhaft wirkt, fügt Gott in eine größere Linie ein, die auf das neue Jerusalem zuläuft, jene vollendete Gemeinschaft der Söhne Gottes, die sein Wesen tragen und in der Gott für immer wohnen will. Epheser 1 beschreibt dies mit denselben großen Linien, indem er uns das Geheimnis seines Willens wissen ließ nach seinem Wohlgefallen, das er sich in sich selbst vorgesetzt hat, zur Ökonomie der Fülle der Zeiten, um in Christus alle Dinge aufzuhaupten. Die Dinge in den Himmeln und die Dinge auf der Erde, in ihm. Wer sich in diese Ökonomie hineingestellt weiß, muss sich nicht von der eigenen Langsamkeit entmutigen lassen. Gottes Geduld mit den Zeitaltern schließt eine tiefe Geduld mit jedem einzelnen Leben ein. In der Gewissheit, dass unsere Reifung Teil eines viel größeren Planes ist, lernt das Herz, sich auch in dunklen Abschnitten dem Herrn anzuvertrauen und zu erwarten, dass er das Begonnene vollendet, bis sein Volk als vollendete Frau vor ihm steht. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Und alle zu erleuchten, damit sie sehen, was die Ökonomie des Geheimnisses ist, das die ganzen Zeitalter hindurch in Gott verborgen gewesen ist, der alle Dinge erschaffen hat. Die Betrachtung der Heilszeiten holt das eigene Leben aus der Enge des Augenblicks heraus und stellt es in den weiten Horizont von Gottes ewigem Vorsatz. Wer sich von dieser Sicht prägen lässt, beginnt seine persönliche Geschichte nicht mehr als Abfolge zufälliger Erfolge und Niederlagen zu deuten, sondern als Weg, auf dem der Herr denselben Geduldsfaden mit ihm spinnt, den er durch alle Zeitalter hindurch gespannt hat. Gerade dann, wenn vieles unfertig bleibt und manche Lektion sich schmerzhaft wiederholt, darf das Herz sich daran erinnern, dass Gott seine Wege nicht fallen lässt. Die Zeiten mögen wechseln, Menschen mögen versagen, doch der dreieine Gott führt seinen Plan unbeirrt weiter, bis er in Christus alle Dinge aufzuhaupten vollendet hat. In dieser Gewissheit erhält auch der unscheinbare Schritt des Glaubens Bedeutung und die Hoffnung wächst, eines Tages in der vollendeten Gemeinschaft des neuen Jerusalem zu erkennen, wie jeder Abschnitt, auch der mühsame, von seiner Hand getragen war. Vom Vergehen der alten Schöpfung zur Erneuerung aller Dinge. Die Verheißung des neuen Himmels und der neuen Erde setzt voraus, dass das Alte vergeht. Das Neue ist nicht bloß eine Ergänzung neben der alten Schöpfung, sondern deren Vollendung durch ein radikales Gericht und eine tiefgreifende Erneuerung. Die Schrift scheut in dieser Hinsicht klare Worte nicht, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr erfunden werden. Was Gott einst sehr gut nannte, ist durch Sünde, Satan, Tod und unzählige Formen des Unrechts durchzogen worden. All diese negativen Realitäten ließ Gott in seiner Souveränität eine Zeit lang zu, als Werkzeuge seiner Erziehung und seines Gerichts, als dunklen Hintergrund für das Licht seiner Gnade. Aber sie sind nicht auf Dauer angelegt. Wenn seine Arbeit der Vollendung an seinem Volk abgeschlossen ist, hat er keinen weiteren Gebrauch für eine Welt, in der Tränen, Tod und Schmerz noch eine Rolle spielen. Im alten Universum. Nach diesen Heilszeiten wird die Vervollkommnung von Gottes Volk vollständig vollendet sein, und Gott wird eine vollkommene und vollständige universale Frau haben, das neue Jerusalem. Wie erhellend ist es, diese Heilszeiten zu sehen? Mit den knappen, eindringlichen Sätzen des Petrus verbindet sich eine Hoffnung, die über alles Vorstellbare hinausgeht, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gerechtigkeit ist hier nicht nur die Abwesenheit von Schuld, sondern die positive, durchdringende Ordnung Gottes, in der alles am rechten Platz ist. So wie Gott in Christus den einzelnen Menschen nicht dadurch neu macht, dass er ihn vernichtet und einen anderen an seine Stelle setzt, sondern indem er das Alte durch den Geist erneuert, so wird er auch mit der Schöpfung handeln. Paulus beschreibt diese Logik, wenn er schreibt, wenn nun jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Die alten Dinge sind vergangen, siehe, sie sind neu geworden. Dasselbe schöpferische Wort, durch das die Welten bereitet worden sind, hat Macht, das durch Sünde Zerrissene in eine neue Gestalt zu führen. Viele Einzelheiten, wie dieses Vergehen und Erneuertwerden genau vor sich gehen, bleiben im Dunkel. Die Schrift lässt manche Neugier bewusst unbefriedigt. Deutlich ist jedoch, dass Gott sowohl aus dem Nichts zu schaffen vermag als auch das Vorhandene zu verwandeln. Von Abraham wird gesagt, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ruft, wie wenn es da wäre. Dieser Gott, der Tote lebendig macht und nichts Eines ruft, steht hinter der Verheißung der neuen Schöpfung. Daraus erwächst eine stille Freiheit, nicht alles Leid dieser Welt muss im Voraus erklärt werden, weil es nicht das letzte Wort hat. Schweres und Unverständliches bekommt ein Ablaufdatum, das nicht von Menschen, sondern von Gott gesetzt ist. Die Erwartung einer Welt, in der Gerechtigkeit wohnt, verleiht dem Ringen um Heiligkeit und Treue im Jetzt Gewicht und zugleich Leichtigkeit, Gewicht, weil die Gegenwart in die Ewigkeit hineinreicht, Leichtigkeit, weil der letzte Zustand nicht von der Dunkelheit, sondern von der Erneuerung bestimmt ist. In dieser Spannung von drohendem Vergehen und verheißener Erneuerung liegt eine besondere Form der Ermutigung. Der Blick auf den kommenden Tag des Herrn schreckt nicht nur auf, er tröstet auch die, deren Herzen an der Gebrochenheit der Welt leiden. Wer unter Unrecht seufzt, wer an eigenen Grenzen verzweifelt, hört in den Worten des Petrus nicht bloß ein Gericht, sondern auch die Zusage, dass Gott nichts Unvollkommenes konserviert. Weil ein neuer Himmel und eine neue Erde zugesagt sind, darf das Herz aufatmen, es wird eine Schöpfung geben, in der das, was heute nur als flüchtige Spur von Gerechtigkeit und Frieden erfahrbar ist, das selbstverständliche Klima allen Lebens sein wird. Diese Hoffnung macht nicht weltflüchtig, sondern bewahrt davor, die Gegenwart zu überschätzen. Sie lädt ein, in einer brennenden, aber vergehenden Welt mit einem Herzen zu leben, das sich an der bleibenden Erneuerung Gottes festmacht. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr erfunden werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Die Ankündigung des Vergehens der alten Schöpfung stellt die vertraute Welt in ein anderes Licht. Vieles, was unerschütterlich scheint, trägt in Gottes Augen bereits das Siegel des Vorläufigen. Wer sich an Christus hält, darf mitten in dieser Vergänglichkeit mit einer inneren Distanz zu dem leben, was vergeht, und mit einer wachsenden Nähe zu dem, was bleiben wird. Die Aussicht auf neue Himmel und eine neue Erde nimmt der Gegenwart nicht ihren Ernst, aber sie nimmt ihr den Anspruch, endgültig zu sein. Trauer, Kampf gegen die Sünde, Mühen um Gerechtigkeit stehen nicht im luftleeren Raum, sondern in der Perspektive eines kommenden Tages, an dem Gott alles Alte durch sein reinigendes Feuer hindurchführt und in eine Welt verwandelt, in der Gerechtigkeit wohnt. Diese Perspektive darf die Seele erfrischen, kein Tränenweg ist endlos, kein Ringen vergeblich. Im Licht der zukünftigen Erneuerung gewinnt jeder Schritt in der Nachfolge des Herrn einen stillen Glanz, weil er sich an einem Ziel orientiert, das Gott selbst garantiert. Das neue Jerusalem, ewige Gemeinschaft, Versorgung und Herrschaft. Im Zentrum des neuen Himmels und der neuen Erde steht das neue Jerusalem, nicht als bloßes architektonisches Wunder, sondern als lebendige Stadt, in der Gott und sein vollendetes Volk unauflöslich miteinander verbunden sind. Die Offenbarung beschreibt diese Stadt zugleich als Braut des Lammes und als Wohnstätte Gottes, Gott selbst schlägt bei den Menschen sein Zelt auf und sie sind sein Volk. Hier erreicht der lange Weg Gottes mit den Söhnen und Töchtern durch alle Zeitalter hindurch sein Ziel. Die Kinder Gottes sind nun zur Reife gelangte Söhne, Bestandteile einer Stadt, die nicht nur von Gott erbaut, sondern durch und durch von ihm erfüllt ist. Dass sie Söhne genannt werden, hat nichts mit Distanz zu tun, sondern mit Teilhabe an Gottes Leben und Wesen. Noch in den Sinn kommen. Hier sehen wir, dass der früheren Dinge nicht mehr gedacht werden wird. Gott hat eine große Fähigkeit zu vergessen. In dieser Stadt entspringt aus dem Thron Gottes und des Lammes der Strom lebendigen Wassers. Dieser Strom ist keine poetische Verzierung, sondern Ausdruck einer unaufhörlichen Lebensversorgung. Die Heiligen werden nicht in einen statischen Zustand versetzt, sondern leben in einer immer frischen, unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott. Weltweit wird diese Verwandlung des Lebens beschrieben, wenn Paulus sagt, wenn nun jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Im neuen Jerusalem ist diese neue Schöpfung zur vollen Reife gelangt, es gibt keine verborgenen Spannungen mehr zwischen altem und neuem Menschen, keine inneren Kämpfe, die das Herz zermürben. Stattdessen wird das Gesicht Gottes geschaut, und der Dienst der Heiligen ist frei von Müdigkeit und Ablenkung, denn sie werden Priester Gottes und Christi sein und werden mit ihm 1000 Jahre lang regieren, eine Königsherrschaft, die in die Ewigkeit hinein verlängert wird. Neben dieser innigen Gottesgemeinschaft ist das neue Jerusalem auch ein Ort der Verantwortung und Herrschaft. Die Söhne Gottes sind nicht nur Empfänger des göttlichen Lebens, sondern auch Mitregenten an der Seite des Lammes. Schon jetzt deutet die Schrift diese Berufung an, wenn sie sagt, dass die Überwinder mit Christus herrschen werden. Dort heißt es, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Was hier auf das 1000-jährige Königreich bezogen ist, hat seine Fortsetzung in der neuen Schöpfung, Gottes Kinder nehmen in der Ewigkeit jene Stellung ein, auf die sie in Zeit und Geschichte hin erzogen wurden, eine Stellung, in der Anbetung und Herrschaft, Nähe und Verantwortung ungetrennt zusammengehören. Die Völker der neuen Erde werden die Segnungen dieser Ordnung genießen, während das neue Jerusalem als Zentrum der Gegenwart Gottes und als Ausdruck seiner Herrlichkeit mitten unter ihnen steht. Die Hoffnung auf das neue Jerusalem ist daher mehr als die Aussicht auf ein individuelles Weiterleben nach dem Tod. Sie ist die Verheißung einer ewigen Gemeinschaft, in der Gott unverhüllt wohnt, in der sein Volk in Liebe geeint ist und in der die Geschichte des Leidens einen Sinn erhalten hat, der sich jetzt nur erahnen lässt. Auch scheinbar verborgenes Ausharren, unspektakuläre Treue und schmerzhafte Lernwege sind auf diese Zukunft hin ausgerichtet. Die Verheißung einer Stadt, in der Gott jeden Mangel ausgefüllt und jede Träne abgewischt hat, gibt der Gegenwart einen leisen, aber tragfähigen Trost. Sie lenkt den Blick weg von der Frage, was hier und jetzt fehlt, hin zu der Gewissheit, dass Gott nichts Gutes zurückhält, sondern alles auf jenen Tag und jene Stadt hinordnet, in denen sein Name unauslöschlich über seinem Volk stehen wird. Wer diese Hoffnung im Herzen trägt, beginnt, das eigene Leben, mit allen Brüchen und Segnungen, als Teil des Weges dorthin zu sehen und findet Mut, dem Herrn auf diesem Weg weiter zu vertrauen. Wenn nun jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Die alten Dinge sind vergangen, siehe, sie sind neu geworden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, und die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die Aussicht auf das neue Jerusalem schenkt dem Glauben eine Zielgestalt, die über die bloße Bewahrung der eigenen Seele hinausweist. Sie macht deutlich, dass Gott nicht nur Einzelne rettet, sondern eine Gemeinschaft formt, in der er sich auf vollkommene Weise ausdrückt. Wer diese Stadt vor Augen hat, gewinnt einen neuen Maßstab für Wert und Bedeutung, nicht das Sichtbare und Vorläufige, sondern das, was in Gottes ewiges Bauen eingeht, ist wirklich kostbar. Daraus erwächst eine stille Freiheit gegenüber dem Urteil der Zeit und eine zähe Hoffnung inmitten von Mühen und Unscheinbarkeit. Auch dort, wo das eigene Leben von Bruchlinien gezeichnet ist, bleibt die Verheißung bestehen, Teil jener Stadt zu sein, in der Gott alles vervollständigt haben wird. Die Hoffnung auf das neue Jerusalem lädt dazu ein, im Heute mit einem Herzen zu leben, das sich von der kommenden Gemeinschaft, Versorgung und Herrschaft Christi prägen lässt und seine Schritte im Licht der ewigen Heimat ordnet. Herr Jesus Christus, danke, dass du nicht nur unser persönliches Leben, sondern die ganze Geschichte und die ganze Schöpfung auf ein herrliches Ziel hinführst, den neuen Himmel, die neue Erde und das neue Jerusalem. Du siehst unsere Unreife, unsere Fragen und unsere Kämpfe, und doch gibst du uns die Zusage, dass du dein Werk an uns vollendest und nichts von deiner Absicht fallen lässt. Stärke den Glauben, dass jede Situation, jede Träne und jede verborgene Treue in deinem Licht Bedeutung hat und in deine ewige Herrlichkeit mit hineingenommen wird. Lass die Hoffnung auf die kommende Welt, in der Gerechtigkeit wohnt und du selbst sichtbar mitten unter deinem Volk bist, unsere Perspektive heute prägen und unsere Herzen trösten. Fülle uns neu mit der Freude darüber, dass wir als deine Kinder zur ewigen Gemeinschaft und zur Herrschaft mit dir berufen sind. Bewahre uns in dieser Hoffnung, bis wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Amen.